da, bitte. Guten Abend. Sie haben eine gute Analyse gebracht. Wo ist die Antwort? Was machen?
Kommt in einer Woche.
Ja, komm, ich kann wieder. Ist kein Problem, aber... Also eine Alternative war ja diese... Naja, diese Marktreformen...
Also... Ich fasse das nochmal sehr kurz zusammen. Also die offizielle Krisendiagnose und Therapie ist einerseits individualistisch und bewegt sich auf der anderen Seite auf der Ebene der Herstellung eines globalen Wettbewerbs. Dass man sagt, also wir haben wohl Wettbewerbsbehörden, sagen wir mal von Deutschland aus, auf der Ebene des Bundeskartellamtes, wir haben die Europäische Kommission. Auf globaler Ebene haben wir so etwas nicht, wir haben wohl die WTO. Aber das ist keine Weltwettbewerbsbehörde. Wir haben auch keine Weltzentralbank. Das ist es nicht. So. Und in diesem Sinne geht also die offizielle Ideologie in die Richtung, auf der einen Seite Krisendiagnose zu individualisieren. Also Gier oder Faulheit oder ähnliches, jedenfalls Verletzung irgendeiner Art von Wirtschaftsethik, worin sie auch immer bestehen mag. Auf der anderen Seite stärkere Re-Regulierung, dann wird man weiterhin sagen, dass die Krisen, soweit sie bisher verursacht sind, immer noch Reste des alten Staatsinterventionismus sind. Wenn der mal erst überwunden wäre, dann. So, das wäre das eine. Das andere, was die Kritik betrifft, habe ich ja vorhin gesagt, habe ich so meine Zweifel, wie das möglich sein soll. Also auf der einen Seite gibt es ja das schöne Wort, dass wir heute nicht mehr, was die Theorie betrifft, in der wunderbaren Situation von Karl Marx sind, als er das Kapital geschrieben hat, dass er einen Liberalismus kritisieren können, der noch einen utopischen Gehalt hat. Das haben wir hier nicht mehr. Da ist an nichts anzuknüpfen. Und was die theoretische, den Verfall der theoretischen Kritik nach Marx betrifft, der ja kein, also nicht subjektiven Denkdefiziten zu verdanken ist, sondern den gesellschaftlichen Entwicklungen, darüber braucht man vielleicht auch nicht so furchtbar lange reden. Also wenn man einfach die Geschichte des Marxismus nach Marx anguckt, ist das ja in vieler Hinsicht eine recht problematische Angelegenheit. Was die praktische Kritik betrifft, habe ich ja daran erinnert, dass nach der 48er-Revolution ja noch jedenfalls auf kommunistischer und sozialistischer Seite gehofft wurde, dass die bürgerliche Revolution, weil sie mit Utopien schwanger geht, die über sie hinausweisen, dass daraus eine vielleicht in irgendeiner Form proletarische, emanzipatorische Befreiung, Revolution hervorgeht. Und dass dies dann wohl noch bis 1914 im Marxismus und in der Arbeiterbewegung auch teilweise gedacht wurde, in den 20er Jahren auch teilweise, nach 1933 nicht mehr.
Wo ist die Lösung? Jetzt haben wir ja schon
ja, gehört. Ich sage Ihnen ja nur, dass ich könnte auch sagen, eine Lösung gibt es nicht.
Gut.
Ich finde nur entscheidend, was die Lösung betrifft. Wir kennen ja wahrscheinlich mehr oder weniger die Worte des Freud, des alten Freud, von der Wiederkehr des Verdrängten. Wenn man dies nicht aufklärt, dann wird sich diese konformistische Revolte in irgendeiner Form, in einer veränderten Form wiederholen. Und das, was der Neoliberalismus, was den ausmacht, was also die Perspektive ausmacht, ist ja, dass hier unterstellt wird, dass die Subjekte sich den Verhältnissen, weil sie nicht zu durchschauen sind, sich zunehmend anzupassen haben und dass in irgendeiner Form eine autoritäre Revolte eher zu erwarten ist als eine Befreiung, weil es für die Befreiung überhaupt gar kein gesellschaftliches Potenzial gibt, nach meinem Dafürhalten. Und das macht auch eine Theorie gewissermaßen zahnlos, dass sie sich in diesem Bereich bewegt. Wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo der Frühsozialismus oder der Marxismus sich als Moment einer revolutionären Praxis begreifen kann. Das wäre ja albern, sowas heute zu behaupten. So gesehen, das ist die einzige Antwort.
Bitte. Ich glaube, ich spreche laut genug. Bin ich zu verstehen? Ja. Ich wollte an sich eine ähnliche Frage stellen, nur die hätte gelautet, wo ist die linke Gegenposition? Und Sie haben ja nun gesagt, es gibt keine Lösung. Das ist mir ein kleines bisschen wenig. Natürlich, also es kann nicht so sein, dass davon ausgegangen wird, die vernunftmäßige Erkenntnis komplexer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Zusammenhänge sei restlos möglich. So kann die Antwort nicht lauten. Ich glaube, da ist der irrationale Faktor doch noch zu stark. Wir haben mit realen Menschen zu tun und reale Menschen sind nun mal, haben nun mal irrationale Anteile. Aber trotzdem, ich glaube, wir sollten nicht ganz darauf verzichten, nach Wegen zu suchen. Und da schlage ich als Lösung Ernst Bloch vor. Prinzip Hoffnung. Das Prinzip kann nicht sein Determination. Das würde restlose Berechenbarkeit voraussetzen, die es nicht gibt. Aber Utopie als regulatives Prinzip, als handlungsleitendes Prinzip, ich glaube, das wäre eine linke Alternative. Da brauchte man nicht zu sagen, wir haben keine Lösung, sondern man könnte sagen, ob wir das jemals erreichen, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir mit Sicherheit, wenn wir nichts tun, dann geschieht bestimmt nichts.
Meine Antwort wäre ganz einfach. Wo ist die Utopie? Wo ist sie? Also wenn wir uns nicht einfach hinsetzen und sagen, wir haben eine Utopie. Ich kann mich ja hinsetzen und mir vieles ausdenken. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, was Sie und ich mir ausdenke, an schöner neuer Welt tatsächlich schöne neue Welt wird.
Das meine ich nicht.
Nee. Dann ist die Frage, also ob es noch eine gesellschaftliche Utopie gibt, in dieser Gesellschaft, so wie es die Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben hat, die über die bestehende Gesellschaft hinaus führt. Also Ernst Bloch in allen Ehren und ein tolles Buch, aber das ist 1936, 37 weitgehend geschrieben, das ist eine andere Zeit. Wir leben heute in einer wirklich anderen Zeit und das, was Bloch zu der Zeit geschrieben hat, da gab es ja auch noch von anderer Seite im Marxismus auch noch die Idee, dass es noch eine Utopie geben könnte. Ich denke nur, bei den meisten Marxisten ab 1940, 42 etwa, setzt sich die Einsicht durch, dass über die Barbarei vorerst nichts hinausführt und dass die Alternative Freiheit oder Barbarei einseitig entschieden ist. Und danach, jedenfalls was die Geschichte der Bundesrepublik betrifft, ist das ja ein einziges Vergessen dessen, was man sich gesellschaftlich ohnehin nicht bewusst gemacht hat, sodass also meine etwas laxe Frage, wo die Utopie sei, ja tatsächlich die Kernfrage ist, wo man sie herbekommt. Und ich habe ja vorhin hier versucht, einen Vorschlag zu machen. Ich habe ja nicht gesagt, es gibt gar keine. Ich habe ja nur gesagt, es gibt sie im Neoliberalismus, der sagt, es gibt keine. Das Ende der Utopien, das Ende der Geschichte ist bekommen. Können wir alles nachlesen. Und es gibt sie sehr wohl noch. Aber nicht mehr in der Form, in der wir sie im 19. Jahrhundert haben, wo man daran anknüpfen konnte, im Sinne einer Praxis, die immanent aus der Gesellschaft hinausführt, weil es in dieser Gesellschaft etwas gibt, was darüber hinausführt. Haben wir eine Gesellschaft, die dem eher entspricht, was Max Weber ein Gehäuse der Hörigkeit nennt, das kann ja so oder so aussehen, dann wird die Sache schwierig. Und das ist für den Marxismus der 20er, 30er, 40er Jahre das Problem gewesen. Wie ist selbst eine theoretische Kritik noch möglich? Nicht? Also wenn ich daran erinnere, vielleicht ist einigen von Ihnen oder in der ganzen Reihe war es, denen ist das ja geläufig, was ich immer erzähle, also die dann gesucht haben, ob es vielleicht eine Utopie noch gibt in der Freudschen Triebstruktur, also in Verbindung von Marx und Freud, also im Eros, im Glück, in der Utopie des Glücks oder ob das im Rekurs auf die jüdische Religion liegt. Im Gottesnamen, den man nicht aussprechen kann, was ja auch eine Utopie wäre, wo das Denken kann, identifizieren wir es, oder ob es vielleicht in emanzipatorischen Gehalten der Kunst liegt oder Ähnlichem. Die Frage ist ja immer gewesen, wo ist das? Und man kann nicht einfach sagen, wir knüpfen an eine Utopie an. Man muss ja sagen, also wo ist die gesellschaftliche Substanz für eine Utopie, die Resistenz möglich macht? Und das war mal ein Vorschlag vorhin, dass man sagen kann, der Neoliberalismus verleugnet die Utopie, aber das ist das, was über ihn noch hinaus führt. Leider nur nicht gewissermaßen prospektiv, sondern nur retrospektiv. Weshalb ich denke, dass deshalb auch Theorie und Praxis zunehmend auseinanderfallen, dass also eine theoretische Aufklärung vielleicht noch möglich ist, aber nicht mehr im Kontext sich so sehen kann, eine Arbeiterbewegung, wie das, sagen wir mal, für dem Bund der Kommunisten noch möglich war.
Ich muss nicht sagen, dass die Utopie entsteht erst in dem Zusammenknall, in dem Zusammenbruch, in dem Aufeinanderschreiben, wenn die konkrete Erfahrung mit der Theorie aufeinander zusammenkommt. Weil ja. Wir haben jetzt diese 50 Jahre oder 60 Jahre bestehende Benebelung, also das Auseinandertreffen der realen Erfahrungen und der abstrakten Theorien. Und ich glaube, diese durch das Zusammenführen von den konkreten Problemen durch die konkrete Erfahrung mit der Theorie, also in dem Augenblick des Zusammenbrechens, konnte dann nicht die Utopie entstehen.
Das kann niemand ausschließen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, bedeutet, dass wenn eine Theorie in irgendeiner Form auf Befreiung ausgerichtet ist, sie immer in der Form der Aufklärung, das heißt rückwärts gerichtet ist. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass wenn man in irgendeiner Form von der Grundlage einer solchen Theorie aus Prognosen macht, man die Theorie eigentlich verrät, weil Prognosen nur möglich sind auf der Grundlage strukturell gleichbleibender Prozesse, immer wenn dann. Deshalb ist es ja glücklicherweise so, dass Revolutionen sich auch dann einstellen, wenn man überhaupt nicht mit ihnen rechnet. Das ist ja der Sinn solcher Dinge. Und wenn man so will, liegt darin auch immer Hoffnung. Also niemand hätte bei einer ganzen Reihe von wirklich ganz wesentlichen Veränderungen, die in den letzten 20, 30 Jahren vonstatten gegangen sind, vorher gedacht, dass es sie gäbe. Also wenn wir an Deutschland denken, nicht, ich will ja nun nicht sagen, dass also da die Befreiung stattgefunden hat, aber immerhin, dass es da Aufstände gegeben hat, war schon ganz bemerkenswert. Ich habe jedenfalls das nicht geglaubt. Oder wenn man an das Ende der Apartheid denkt in Südafrika oder ähnliches, was da rausgekommen ist, ist natürlich auch problematisch. Aber dass überhaupt solche Veränderungen stattfinden und dass in diesen Veränderungen natürlich alte Strukturen mit reproduziert werden, ist ja auch keine Frage. Der Sprung in das Reich der Freiheit geht ja auch nicht von heute auf morgen. Aber dass so etwas überhaupt gar nicht auszuschließen ist, schon theoretisch nicht, deshalb, weil man immer nur in der Aufklärung versucht, etwas, was war, vergangene Widersprüche aufzuklären, um einer besseren Zukunft willen, damit diese vergangenen Widersprüche nicht Macht über die Hirne und Macht über die Praxis behalten. Das ist ja der Sinn. Aber genau deshalb weiß man auch nicht, das, was Sie sagen, das ist ja das Hoffnungsprinzip eigentlich und auch logischerweise so, dass strukturelle Veränderungen sich eben nicht vorhersagen lassen. Wir wissen alle nicht, in welcher Welt wir leben in einem Jahr, nicht? Und vielleicht auch ganz gut so. Aber es ist logisch ausgeschlossen.
Ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste Frage bezieht sich darauf, dass ich jetzt so, was ich gerade von Ihnen gehört habe oder was ich auch von Michael Heinrich kenne, ist ja durchaus möglich ist, dass was von den Neoliberalen als irrational bezeichnet wird, da eine Trennung von Wesen und Erscheinungen vorzunehmen. Also so verworren das heutzutage irgendwie ist, wie das Wirtschaftssystem funktioniert, dass das jetzt irgendwie nicht mehr von dem größeren Teil der Gesellschaft gesehen wird und wahrscheinlich auch nicht gesehen wurde, als der Liberalismus noch im Gehen war. Ja gut, aber man kann ja trotzdem hier auch erkennen, wie etwas wirkt und wie sich etwas zeigt und welche Mechanismen dahinter sind. Und mit dem Kommentar will ich einfach nochmal darauf hinweisen, ob nicht dieses Moment von der Irrationalität zu sprechen im Neoliberalismus das Ganze nicht noch mehr vernebelt.
Wir reden von Geld.
Darf ich kurz zu Ende reden?
Na sicher. Mir fehlt genau. Der Bezug.
Und die zweite Frage, die ich habe, ist... Was Sie ausgeführt haben, dass im Prinzip mit dem Niedergang des Liberalismus so liberale Utopien untergegangen sind und man da das Moment vermuten könnte, gut, Brüchigkeiten in der Art und Weise, wie Gesellschaft als kapitalistische formuliert, funktioniert vielmehr, werden dadurch gelöst, dass man sich an den Staat wendet und eben nicht dieses Moment irgendwie von Leid oder von nicht identischem, was da zum Tragen kommt, das durcharbeitet, wie es die Psychoanalyse fordern würde, auf die Sie ja gerade verwiesen haben, sondern stattdessen dem Prinzip folgt, das Leid so gering wie möglich zu halten. Wir passen uns an, stumpfen ab, fragen das System weiter und fügen uns in den autoritären Staat ein. Habe ich das richtig verstanden, Ihre These? Also, dass es so ein psychologisches Moment wäre, was sich durchgesetzt hat?
Also, ich versuche mal, in der Hoffnung, dass es eine Antwort ist auf Ihre Frage. Also das, was ich dazu gesagt habe, zu diesen beiden Dingen, ist nicht das, was ich denke, sondern das, was der Neoliberalismus sagt, und zwar in Gestalt und Person des ersten Theoretikers dieser Doktrin, nämlich Herrn Hayek. Und Herr Hayek sagt, also hat diese These, dass von der französischen Revolution und dem französischen Rationalismus über den Sozialismus, Kommunismus und den Keynesianismus eine Linie führt zum Nationalsozialismus. Also der Weg in die Knechtschaft, da kann man das nachlesen. Und deshalb nennt er seine Doktrin, das mache nicht ich, sondern das sagt er selber. Er hat eine ganze Zeit bis in die 50er Jahre gesagt, meine Doktrin ist, dass das Ganze, das Irrationale ist Irrationalismus. Dann ist ihm das Ganze aber etwas schwierig geworden, weil als Wissenschaftler den Irrationalismus zu predigen, ist natürlich eine zweifelhafte Sache. Und dann hat er gesagt, also meine Doktrin ist antirationalistisch, gegen jeden Rationalismus. Was das Zweite betrifft, was Sie gesagt haben, das ist auch nicht das, was ich denke, sondern was Hayek sagt. Und der Hayek sagt, also weil da ja gar nichts bleibt, also wir haben keine Einsicht, antirationalistisch. Und jetzt benutze ich mal seine Terminologie. Also dieses Antirationalistische soll heißen, dass es mal ganz lange, 2000 Jahre, eine Tradition gegeben hat. Die hat sich tradiert und niemand hat was dran gemacht, sondern man hat das so tradiert. Wir hatten auch nie eine Einsicht und dann kam der Sündenfall, also das ist René Descartes und Jean-Jacques Rousseau. Und die haben gesagt, die Vernunft und die Revolution und der Mensch soll die Vernunft verwirklichen. Und dann kam alles Mögliche und dann kam auch die Labour-Regierung in England. Er war ja ganz lange in London, 1948, und hat da sozialistische Experimente gemacht. Und dann war er ja auch in London zu einer Zeit, als deutsche Immigranten nach London kamen, vorzüglich Juden, den er dann noch nachgerufen hat, dass sie diesen Rationalismus nach England bringen, vor dem sie eigentlich fliehen, weil der Rationalismus sei ja eigentlich der Nationalsozialismus und jetzt brächten sie den noch nach England, weshalb man sich vor diesen Juden auch sehr in Acht nehmen sollte und sie am besten außer Landes weisen sollte. Wohin hat er nun nicht gesagt, aber große Vorsicht sei da geboten vor diesen deutschen Juden. Und was angesichts dessen bliebe, sah eigentlich nur nach dieser Epoche des Rationalismus, nach diesen, wie viel sind es dann, 150 Jahre, die alte Tradition wiederherzustellen. Nun ist es eine problematische Angelegenheit, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich eine ganz paradoxe Geschichte. Man soll etwas, was der Mensch nicht gemacht hat, so herstellen, als hätte er es nicht gemacht. Also man soll es produzieren, bewusst, unbewusst sein. Und da kann man sich nur anpassen. Und die Freiheit des Menschen bestünde darin, in einem, Zitat, freiwilligen Konformismus, sich diesen Mächten anzupassen. Wenn Sie die Weltbankberichte lesen, jetzt nehme ich mal nicht Hayek, sondern da, wo das realisiert wird, also UNDP oder Weltbank, in ihren Berichten, wenn sie Globalisierung haben, dann sagen die immer, es gibt gewaltige Kräfte auf dieser Welt. Das ist die Globalisierung und die entsprechende Individualisierung. Und der Nationalstaat wird dazwischen irgendwie aufgerieben. Und die Kräfte sind da, so, und was macht man jetzt? Also Anpassung A. Und die UNDP, das UN-Programm für Entwicklung, sagt, man könnte versuchen, die zu zügeln. Das ist irgendwie so, als hätte man da ein Pferdefuhrwerk, da sind zwei Pferde, Individualisierung links, Globalisierung rechts, und jetzt fängt man an, die zu zügeln. Er hat aber nicht gesagt, also wir spannen die Pferde ab und schießen die sonst wohin, sondern wir können nur versuchen, die in die richtige Richtung zu denken, aber ändern kann man daran mal nichts. Das heißt, diese menschliche Freiheit besteht A, darin, dass es eine freie Gesellschaft nicht gibt, sondern nur die Freiheit des Einzelnen, und B, dass die Freiheit des Einzelnen in einer seiner intelligenten Anpassung an die global irrationalen und undurchschaubaren Mächte besteht. Punkt. Soweit, das ist alles nicht von mir. Ich hätte es Ihnen auch vorlesen können. War das eine Antwort?
Bedingt.
Das habe ich befürchtet.
Vielleicht können Sie ja mal eine Antwort darauf versuchen, was aus Ihrer Sicht dazu geführt hat, dass eben diese Bewegung mit Utopiecharakter dann durch das Ende des Liberalismus auch verloren gegangen sind. Und wieso denn jetzt heute in der Krise dann niemand mehr irgendwas tut und sich dem, was da so unbewusst, wie auch immer man jetzt unbewusst verstehen mag, vor sich hin wuselt.
Also sehr kurz, aber das wird ganz unbefriedigend. Also nach meinem Dafürhalten gibt es zwei Linien, die man da sich zu erklären hätte. Weil man muss ja verstehen, dass das, was Gegenwart ist, kann man ja nur verstehen, wenn man weiß, wie es geworden ist. Sonst versteht man sie ja nicht. Und da gibt es zwei Entwicklungslinien. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie können es mal nachlesen. Also die eine Entwicklungslinie wäre die, die gewissermaßen dem kapitalistischen Fortschritt im 19. und 20. Jahrhundert folgt. Und danach könnte man sagen, dass mit dem Übergang vom Liberalismus zum Imperialismus die Sphäre, an der sich die bürgerlichen Utopien gebildet haben, des freien Warentausches, des Tausches gleicher Werte, zerstört sind und an dessen Stelle mehr monopolistische, oligopolistische Strukturen getreten sind und die Zirkulation zerstört worden ist. Und dass aufgrund dieser Zerstörung die mit dieser Zirkulation verbundenen Utopien auch zerstört worden sind und diese Monopole und Oligopole im Zusammenhang mit dem imperialen Staat angefangen haben, Produktion und Absatz zu planen, zu organisieren und so weiter in einer Form, dass Herr Friedrich Engels gesagt hat, wir stehen ja eigentlich kurz davor, dass wir Sozialismus als verwaltete Welt haben. Es käme nur noch auf den kleinen Schritt darauf an, den letzten Rest an Anarchie des Kapitalismus zu beseitigen durch die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Das kann man so nachlesen in seinem Text über Verwandlung von des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Und dann ist da die einzige Utopie, die sozialistische Utopie, nicht mehr der Verein freier Menschen, sondern das, was Horkheimer nachher verwaltete Welt nennt. Also die Beherrschung der Natur in und außer uns durch, hieß es mal, vernünftigen Entschluss. Also die Bürokratisierung auf der einen Seite der gesellschaftlichen Welt mit Naturbeherrschung auf der anderen Seite und dann führt das Ganze in eine naturgesetzliche gesellschaftliche Welt und dann ist es nur noch ein Schritt zu sagen, den der Neoliberalismus macht. Die Grundlage dieser gesellschaftlichen Naturgesetze sind nichts anderes als Normen, die irrational tradiert sind, also ein Sinn, der der Kausalerklärung zugrunde liegt. Das Zweite, also ich habe ja gesagt, die Antwort ist ein bisschen problematisch. Die zweite Möglichkeit ist die zu sagen, gucken Sie einfach in die Werke von Hayek rein und dann, wenn Sie auf die Fußnoten gucken, dann sehen Sie, der macht zweierlei Sachen. Entweder zitiert er sich selber, oder er zitiert vorzüglich, also wenn er jemanden zustimmend zitiert, zitiert er Autoren aus der deutschen Gegenaufklärung aus der Zeit des Wiener Kongresses, nämlich genau 1815. Und da gab es Anfänge der einer Entwicklung einer deutschen Identität in Abgrenzung gegen den französischen Rationalismus, in Form der Republik, Rousseau, in Deutschland Kant. Für Kant hat Hayek gar nichts übrig, wegen des ewigen Friedens und der Vernunft. Und eine Abkehr in dieser Richtung gegen den französischen Rationalismus und gegen den englischen Rationalismus in Form des Industriekapitalismus. Und dann hat sich daraus entwickelt die Idee, dass die Deutschen, weil ihnen diese rationalistische Freiheit durch napoleonische Armeen gebracht worden sind, sich von diesem Kosmopolitismus, der Imperialauftritt nur befreien könnten, wenn sie eine eigene Volksidentität aufstellen würden, die sich auf Blut, Boden und unbewusste Tradition stützt. Und das ist besonders der letzte Punkt. Blut und Boden ist ja, das weiß auch Hayek, eine heikle Geschichte, aber mit der bewusstlosen Tradition in der Sprache, in den Werten und so weiter, das zitiert er immer. Und das ist deutsche Gegenaufklärung. Man findet dasselbe auch in England in den Debatten über die französische Revolution zwischen Burke und Paine. Da wird das auch so formuliert. Und da hat man eine Gegenaufklärung, also eine Anti-Vernunft-Bewegung, und darauf stützt sich der Neoliberalismus zweitens. Und wenn man diese beiden Entwicklungslinien hat, dann, das ist übrigens interessant noch, das füge ich nochmal an, dann kann man im Übrigen sehen, eine Entwicklung, die von diesem nationalen Liberalismus in Deutschland dann führt, in die deutsche Volksidentität und auch in die Verherrlichung des Ersten Weltkrieges. Da kann man also fantastisch grauenvolle Texte herausragender deutscher Sozialwissenschaftler sehen, die immer diesen deutschen Irrationalismus gegen den englischen Rationalismus. Es gibt da so ein schönes Buch von Werner Sombart, Händler und Helden. Die Händler sind die Engländer und die Helden sind die Deutschen, weil sie irrationalistisch sind und eine Volksidentität haben. Und das ist die Traditionslinie dieses Neoliberalismus. Das ist eine außerordentlich interessante Sache. Also wer Lust hat, ich mache das im Sommersemester an der Uni. Aber da habe ich dann 14 Vorlesungen Zeit. Aber das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Wenn man wissen will, warum die Welt heute so ist und was dieser Irrationalismus bedeutet, also in all seiner gesellschaftlichen Brutalität und Destruktivität, ist das eine Geschichte, die ist grauenvoll. Obwohl sie auftritt bei Hayek als Kritik am Nationalsozialismus, denke ich, ist dort das Freudsche Wort von der Wiederkehr des Verdrängten also selten so treffend wie in diesem Fall.
Ich hätte noch eine Frage nach der Möglichkeit von Kritik heute. Ihr Ausgangspunkt ist zu sagen, dass es bei Marx so ist und dass Marx im Zeitalter des Liberalismus die Widersprüche der liberalen Theorien, der liberalen Ideologien aufweist. Und damit zum einen, also das ist die Theorie von Marx, und zum anderen verbunden ist damit auch eine praktische Perspektive der Überwindung der bürgerlichen Gesellschaft. Heute, haben Sie dargelegt, ist das anders im Zeitalter neoliberaler Ideologie. Und die Frage, die ich hätte, wäre, was ist der Unterschied? Marx hat im 19. Jahrhundert nicht gesagt, wir müssen anknüpfend an die Verhältnisse, wie sie sind, dieses und jenes tun, sondern er sagt, es kommt der proletarische Umsturz und dann wird alles besser. Mit der abstrakten Idee eines Vereins freier Menschen. Und mir ist nicht ganz klar, warum angesichts gewandelter gesellschaftlicher Verhältnisse das heute nicht mehr möglich sein soll. In praktischer Hinsicht stimme ich Ihnen zu, es sieht nicht danach aus. Also es gibt keinen praktischen Anknüpfungspunkt, dass wir sagen können, wir zeigen jetzt mal den Neoliberalen, dass sie eigentlich das Gleiche wollen, nämlich den Verein freier Menschen. Das sieht schon, da stimme ich Ihnen zu, dass die Perspektive ist schlecht, aber in theoretischer Hinsicht, was hindert daran anzuknüpfen, an einer Idee von Freiheit beispielsweise, ich will es jetzt nicht näher ausführen, müsste man tun, aber anzuknüpfen und zu sagen, das ist auch heute die Grundlage meiner Kritik und ich versuche, ich denke, das ist das Einzige, was man als Linker tun kann. Versuche, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und dann ist es mir persönlich, also für meinen auch kritischen Standpunkt, ist es nicht entscheidend, dass die neoliberale Ideologie etwas anderes sagt. Also ich hoffe, Sie verstehen, in welche Richtung ich will. Ich sehe Ihren, also mir leuchtet Ihre Verzweiflung auch hinsichtlich des theoretischen Standpunkts nicht ein. In praktischer Hinsicht stimme ich zu, aber in theoretischer leuchtet es mir nicht ein. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen.
Ich versuche es mal, ich mache es mal, also erstmal auf einer sehr schlichten Ebene. Wenn im 19. Jahrhundert in der Arbeiterbewegung das damalige Selbstverständnis ist und nicht nur das von schottischen Moralphilosophen, sondern gewissermaßen das Alltagsbewusstsein. Also der gesellschaftliche Reichtum wird durch Arbeit erzeugt. Dann sprang es für halbwegs aufgeklärte, das heißt organisierte Arbeiter schon in die Augen, dass sie ihr eigenes Elend reproduzieren und der Reichtum nicht ihrer ist. Daran konnte man immerhin anknüpfen und der Frühsozialismus hat das ja auch so gemacht. Wenn Sie heute im Neoliberalismus sagen, woran kann ich da anknüpfen, dann bin nicht allein die Antwort hier, dass es etwas schwierig wird. Also zu erklären, wo, wie, durch welche Genese dieses Neoliberalismus dort noch ein transzendierendes Moment ist, wenn man Adam Smith gelesen hat oder Immanuel Kant, hinter dessen Sarg ja immerhin viele Leute hinterhergelaufen sind. Also das ist ja nicht nur so, dass das also eine intellektuelle Ideologie war, sondern eine Alltagsideologie. Dann war dort etwas, was über die Verhältnisse hinausgeführt hat. Und wo man von der Theorie her auch, man hat ja gesehen, wie viel Arbeit Marx hatte, so leicht war das ja nun nicht, aber immerhin das vorhanden gewesen ist, dass Marx sagen konnte, in der Kritik der Verhältnisse vermittelt durch eine Kritik der Theorien, die diese Verhältnisse in ihrem Selbstverständnis reproduzieren, gewinne ich die Aussicht auf eine neue Gesellschaft, Zitat. Und genau dies kann man beim Neoliberalismus nicht finden. Da gibt es nicht die Aussicht auf eine neue Gesellschaft, es sei denn, es ist das, was der Horkheimer mal vielleicht das Zuchthaus genannt hat. Aber es ist jedenfalls, das würde ich so in dieser Form schon sagen, dass dort jedenfalls eine Aussicht auf eine wirklich freie Gesellschaft nicht vorhanden ist. Also die Aussicht, die sich im Moment bietet, wenn ich mir die neoliberale Insel vorstelle, ist die Aussicht einer global administrierten, sozial atomisierten Welt. Gewissermaßen das Gegenbild der amorphen Masse, in der das Individuum untergeht, aber jetzt geht es in der anderen Form der Individualisierung unter. Also der Individualisierung durch Verinnerlichung von Verhältnissen und Schaffung von Autoritarismus dadurch. Das, denke ich, ist die Perspektive, immer aber auch eingedenk dessen, was Sie vorhin gesagt haben, dass über Veränderungen prognostisch überhaupt gar nicht sagbar ist. Aber das ist das, was die Schwierigkeit ausmacht, denke ich, theoretisch. Also ein System der Kritik der politischen Ökonomie in dieser Weise heute zu schreiben, wie Marx es konnte, vor diesen gesellschaftlichen Hintergründen ist, denke ich, bei diesen gesellschaftlichen Hintergründen heute so nicht möglich. Mir nicht.
Würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf reagieren wollen.
Ja.
Das leuchtet mir ein, was Sie sagen. Also, dass man quasi den marxischen Anspruch von Theorie dann heute nicht mehr betreiben kann. Die Frage ist, also da müsste man sich jetzt über den Begriff der Kritik dann eben noch weiter unterhalten. Letztlich scheint es doch dann so zu sein, dass man quasi mit einer immanent kritisch verfahrenden Theorie oder ja, mit einer immanenten Kritik, wie sie Marx mit der politischen Ökonomie betreibt, eben einfach nicht mehr weit kommt, weil die Anknüpfungspunkte, wie Sie es dargelegt haben, im Neoliberalismus nicht mehr vorhanden sind. Die Frage ist doch aber trotzdem, was heißt das für eine kritische Einstellung in Bezug auf die Gesellschaft? Und da denke ich doch, dass man da nicht zu dem Ergebnis kommen muss, dass man den Mund halten muss. Also man hat ja trotzdem,
nein,
man hat ja trotzdem genug.
Das tun wir ja doch.
Nee, aber es ist ja schon die Frage, also wie positioniert man sich, oder was richtet man gegen die Gesellschaft? Und ich denke schon, dass die Verfahrensweise immanenter Kritik auch hier und da ihre Schranken hat. Also wenn wir uns vorstellen, dass man im Nationalsozialismus sitzt, da ist kein, würde ich ja sagen, affirmativer Bezugspunkt mehr vorhanden, wo man quasi immanent irgendwie weiterkäme. Und trotzdem kann man sich dann letztlich eher in so einer Art, in einem abstrakten Gegensatz gegen die Gesellschaft richten, und das ist auch erstmal was Richtiges. Also insofern sehe ich diese theoretische Ausweglosigkeit, die Ihre Theorie, also Ihre Vortrag ein bisschen impliziert, nicht so ganz. Aber das wollte ich nur nochmal anhängen.
So ausweglos finde ich das nicht. Ich finde das eigentlich sehr hoffnungsvoll. Es ist immer ganz hoffnungsvoll, wenn man eine Krise als Krise benennen kann. Der Neoliberalismus kann das nicht wegen dieses irrationalen Ganzen. Also in dem Moment, wo es möglich ist, diese Verhältnisse noch zu benennen und sie sich bewusst zu machen, ist man ja schon ein Stück drüber hinaus. Man ist aber nur nicht in der Form darüber hinaus, wie ich das vorhin angegeben habe, wie es im klassischen Liberalismus möglich war, sondern das, was, glaube ich, jetzt außerordentlich wichtig ist, ist ja von Ihnen auch das Prinzip Hoffnung genannt worden, zu sehen, inwiefern solche Dinge wie das Prinzip Hoffnung in dieser neuen Ideologie und vor allen Dingen in dieser neuen globalen Ordnung doch eben in dieser negierten Form aufgehoben sind, sodass die Erinnerung da an deren Genese, also diese Schwierigkeit, diese Genese zu haben, aber wenn man über diese Genese aufklärt, man über diese Gegenwart auch hinaus ist. Deshalb glaube ich, ist es heute außerordentlich wichtig, im Bereich politischer Bildung insbesondere anzuknüpfen an die Utopien, die hier verleugnet werden. Und in Deutschland muss man insbesondere darauf hinweisen, dass es Utopien sind, die insbesondere von deutschen jüdischen Sozialwissenschaftlern ja formuliert worden sind. Also wenn man auf dem Gebiet liest, hat man es überwiegend mit jüdischen Autoren zu tun. Und die Negation dieser Tradition, die nicht blind ist, sondern aufklärerisch und über die Gegenwart hinaus, das ist, denke ich, im Moment Aufgabe der Theorie. Das heißt aber keineswegs, dass wenn man in dieser Form eine Theorie schreibt, die die Gegenwart erinnert, dass man damit musealische Vergangenheitsbewältigung betreibt oder Loblied auf die Vergangenheit. Das würde ja das gar nicht beinhalten, was ich zu Ihnen gesagt habe. Also man kann nicht auf eine Vergangenheit rekurrieren als Verein freier Menschen, das geht natürlich nicht. Aber die Genese aufzuklären, darüber bewahrt natürlich auch die Utopien, die hier verleugnet werden. Und so gesehen ist das die einzige Möglichkeit, über diese verleugneten Utopien jene Gesellschaftseinheit, ohne die von Krisen gar nicht zu reden ist, doch noch zu benennen. Und in dem Moment, wo man sie benennt, ist man über diese Verhältnisse hinaus. Das muss man immer dazu sagen, dass dies die Theorie in eine andere Weise gesellschaftlich in Stellung bringt, als das im klassischen Liberalismus der Fall war. Das ist dann so, dass die Theorie von verändernden sozialen Praktiken von einer in irgendeiner Form emanzipatorischen Bewegung abgehängt ist, wenn es sie denn überhaupt geben sollte in diesem strengen Sinne. Also ich finde es ganz hoffnungsvoll, was ich hier mache. Sonst würde ich es auch gar nicht machen. Also es ist, glaube ich, diese Aufklärung der Destruktivität ist das, was eigentlich das Hoffnungsmoment daran ist.
Bitte schön.
Ich wollte gerade sagen, damit ist ja im Prinzip schon eine Antwort auf eine mögliche Kritik gefunden, beziehungsweise eine Vorgehensweise. Was Sie gerade angesprochen haben, ich habe es mich die ganze Zeit nicht getraut zu sagen, wäre im Prinzip Schlagwort politische Bildung beispielsweise, dass dieser eine Moment der Aufklärung innerhalb der Gesellschaft ja offensichtlich ein ganzes Stück weit gescheitert ist, wenn man anschaut, was für Möglichkeiten den Menschen heutzutage gegeben sind, der sie nicht wahrnimmt, dass genau das der Knackpunkt vielleicht wäre, wenn wir uns den Neoliberalismus anschauen, so wie Sie ihn gerade beschrieben haben, dass es darum geht, die Freiheit des Einzelnen zu haben und sich das hoffentlich dann irgendwie eben alle selbst reguliert, weil wir gar nicht alles erfassen können sozusagen, ist ja der einzige Hoffnungspunkt der, dass wir eine politische Aufklärung beziehungsweise eine bildungsmäßige Aufklärung noch stärker forcieren, die dann wirklich dazu führt, dass das Einzelindividuum einfach reflektiert und mit den Problemen des Alltags auch ein Stück weit umgehen kann und das im Gesamtkontext auch mit dem, was globalisiert passiert. Deswegen möchte ich auch da an den Punkt anknüpfen, dass ich diese grundsätzliche Diskrepanz nicht sehe, dass man sich deswegen so verweigern muss innerhalb dieser Kritik.
Ich habe einmal überlegt, ich würde es als postmoderner Analphabetismus nennen, was zurzeit vor sich steht oder seit mehreren Jahren. Wir können eigentlich alle schreiben, lesen, aber das, was wir in der im Kapitalismus an sich verlernt haben, und durch den Neoliberalismus noch stärker, ist das, in Zusammenhängen zu denken. Also wir haben das wirklich, das ist uns abgelernt, von kleinem an wird es uns abgewöhnt und wir werden das eigentlich nicht beigebracht, in Zusammenhängen zu denken. Wir sind nur Sammler von Informationen und wir sputen die raus und wir sind nur einfach nur funktional bedacht. Wir fragen uns gar nicht nach dem Warum, wir fragen uns nur Wie. Und das glaube ich, das ist eigentlich, das müsste man überwinden, um überhaupt eine Vision oder eine Utopie zu entdecken.
Das war keine Frage.
Es sollte niemandem mehr in dem Sinne Fragen brennen, hoffe ich, dass Sie alle gut nach Hause kommen und wünsche mir auch für nächsten Donnerstag bei Martin Dornis ein zahlreiches Publikum. Dankeschön.
Vielen Dank.